Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung. Seit der tödlichen Messerattacke von Aschaffenburg hat Deutschland eine weitere intensive Migrationsdebatte. Und es wird, sagt diese Frau hier in der Runde, interessant sein zu hören, was genau das bedeutet, was Friedrich Merz jetzt so entschlossen angekündigt hat. Dauerhafte Überwachung der deutschen Außengrenzen, Zurückweisungen für jeden ohne gültige Papiere, im Grunde Abschiebungen im großen Stil. Das haben wir so schon mal gehört. Herzlich willkommen, Ulrike Herrmann. Freue mich sehr. Ja, so gut wie alle Fachleute sind sich einig, wenn es darum geht, endlich die irreguläre Migration unter Kontrolle zu bringen oder gar zu beenden, dann muss das bereits an den Außengrenzen Europas beginnen. Und deshalb bin ich, ähnlich wie Ulrike Herrmann, sehr gespannt darauf, was dieser Mann dazu sagen wird. Neben der Kommissionspräsidentin selbst, der mächtigste Mann im Europäischen Parlament, einerseits, andererseits stellvertretender Parteivorsitzender der CSU. Und wenn man genau hinhört, dann spürt man, wie er sich gerade quält. Einerseits fordert er einen harten Migrationskurs, andererseits spricht er von der richtigen Balance. Einerseits sagt er, die Brandmauer zur AfD steht, andererseits spricht er von einem gesunden Mittelweg, den wir eigentlich bräuchten. Was denn jetzt, würde man gerne fragen, und das werden wir auch gleich tun. Herzlich willkommen, Manfred Weber, freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Ja, und richtig spannend wird es, wenn man nach der konkreten Umsetzung fragt. Und spätestens da kommt dieser Mann ins Spiel, Bundespolizist in Brandenburg, der sagt, wir haben knapp 3.800 Kilometer Landesgrenze und wir sind am Limit. Und dabei wird nur ein ganz kleiner Teil der Übergänge wirklich an 7 Tagen in der Woche, 24 Stunden am Tag kontrolliert, also dauerhaft. Und er ergänzt, dauerhafte Grenzkontrollen zu verlangen, klingt gut für einen CDU-Kandidaten im Wahlkampf, ist aber in Wahrheit eine eher populistische Forderung, weil sie nicht umsetzbar ist. Warum eigentlich nicht? Das fragen wir Lars Wendland. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und dieser Mann ist Professor für internationale Politik an der Uni der Bundeswehr in München. Der sagt, was Aschaffenburg, Solingen, Mannheim zeigen, ist, dass wir in Deutschland offensichtlich ein Problem mit der Durchsetzung von geltendem Recht haben. Denn in den meisten Fällen waren die Täter vorher schon auffällig, behördlich gemeldet und trotzdem wurde es komplett ignoriert. Das hat, sagt er, etwas mit Systemversagen zu tun. Und er sagt auch, wäre es statt markiger Forderungen nicht besser, wenn wir einfach mal damit beginnen würden, den Rechtsstaat durchzusetzen? Das ist eine gute Frage. Herzlich willkommen, Carlo Masala. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Frau Herrmann, vielleicht die erste Frage auf Sie. Es war ja ein eher lahmer Wahlkampf bis jetzt, aber plötzlich hat das eine unglaubliche Dynamik aufgenommen nach Aschaffenburg, insbesondere in der Migrationsdebatte. Sie sagen, das ist eigentlich purer Wahlkampf, den wir da sehen. Ist das nicht mehr als ein Wahlkampfmanöver?
Ja, man kann natürlich sagen, es ist nicht nur Wahlkampf, sondern tatsächlich auch in gewisser Weise eine Zeitenwende. Das wird auch Spuren hinterlassen. Wenn man sich jetzt fragt, was passiert, dann hat die CDU jetzt, macht sie jetzt 2 Anträge und ein Gesetz in dieser Woche.
Muss man mal klären, ne? Anträge am Mittwoch, also morgen,
ja, genau.
Und am Freitag dann einen Gesetzesantrag.
Genau. Also
was ist der Unterschied? Können Sie das einmal erklären?
Ja, also Anträge sind eigentlich folgenlos. Selbst wenn das Parlament zustimmt, ist das eigentlich nur so eine Art Meinungserklärung des Parlaments. Gesetz ist natürlich etwas, was dann, falls es eine Mehrheit hat, auch erstmal beschlossen ist. Mhm. Jetzt muss man aber aufpassen, selbst Gesetze werden nicht unbedingt umgesetzt. Also wir haben ein Vollzugsdefizit. Aber das kann man vielleicht auch an einem ganz anderen Beispiel zeigen. Einfach, dass man das mal sieht. Deutschland hat ein Klimaschutzgesetz. Da steht drin, 2045 ist Deutschland klimaneutral. Trotzdem ist völlig klar, dass wir nicht klimaneutral sein werden. Aber es hat natürlich Rechtskraft, so ein Gesetz. Und das kommt dann am Freitag. Mhm. Und was das Problem an allen 3 Vorhaben ist, ist, dass die AfD jetzt angekündigt hat, entweder allen zuzustimmen oder zumindest einem Großteil dieser Anträge und dem Gesetz zuzustimmen, sodass also das, was Merz immer verhindern wollte und was er auch groß angekündigt hat, jetzt nicht mehr eintritt. Er hat die Brandmauer eingerissen. Nicht? Jetzt wird
sagen Sie.
sage ich.
Sieht Herr Weber ganz anders, sagt Frau Weidel auch. Vielleicht können wir einmal diesen Tweet da hinten nochmal zeigen. Ne? Die Brandmauer ist gefallen, sagt sie. Die CDU und CSU haben mein Angebot angenommen und so weiter. Sie interpretiert das so, Sie auch.
Ja, weil Merz hat ja einen zentralen Satz gesagt, nämlich, mir ist egal, wer zustimmt. So, und er hat Anträge eingebracht, die genau 1:1 von der AfD übernommen werden können, weil sie das genauso sehen. So, und damit hat man die Brandmauer gerissen. Das kann man jetzt nicht anders interpretieren.
So, und wenn wir mal diese 5 Punkte sehen, weil das ist genau der Kern der Debatte, um die es wirklich gerade geht. Da sind diese 5 Punkte, um die es geht. Also Zurückweisungen an allen Grenzen. Da bin ich sehr gespannt auf die Einlassung von Herrn Wendland gleich. Die Bundespolizei soll Haftbefehle beantragen können. Mehr Plätze für Ausreisegewahrsam. So weit weg hier. Der Bund muss die Länder bei Abschiebungen entlasten und Ausreisearrest für ausreisepflichtige Gefährder und Täter. Carlo Masala hat gerade ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt, als Ulrike Herrmann gerade sprach. Warum? Was ist sozusagen das Störgefühl, das Sie dabei haben?
Das Störgefühl ist sozusagen diese Brandmauer. Weil eigentlich ist die Brandmauer so definiert, dass man nicht kooperiert, sich nicht abstimmt, nicht zusammenarbeitet. Der Punkt jetzt ja ist, also Herr Merz hat ja auch gesagt, all diese Gesetzesentwürfe und vor allen Dingen die Abstimmungen sind nicht der AfD zugeschickt worden. Er redet nicht mit denen darüber. Das Problem ist auf einer anderen Ebene natürlich, wenn die sozusagen nur mit den Stimmen der AfD, was im Deutschen Bundestag nicht geht, weil die CDU, CSU und die AfD haben keine Mehrheit im Deutschen Bundestag, verabschiedet werden würde. Dann entsteht ein Problem daraus, weil man dann sozusagen Gesetze verabschiedet, nur mit der AfD. Das würde ein Problem sein. Aber die Brandmauer heißt eigentlich keine Kooperation. Und so wie ich Herrn Merz verstehe, wird nicht kooperiert in der Frage. Deswegen wäre ich bei der Brandmauer vorsichtig. Ich würde sagen, die ist nicht gefallen. Aber es ist natürlich eine Hochrisikostrategie. Weil wenn Friedrich Merz am Ende dasteht und CDU, AfD, BSW und FDP, das wären sozusagen die eine Mehrheit haben, nur dieses Gesetz verabschieden, dann lässt er natürlich ein Gesetz verabschieden mit den Stimmen von Populisten und Extremisten. Das ist für die CDU in der Tat ein Problem, aber das ist noch kein Kippen der Brandmauer in meinem Verständnis.
Und wann wäre diese Brandmauer für Sie gekippt, Herr Masala?
Die Brandmauer wäre gekippt, wenn man sich jetzt mit der AfD zusammensetzen würde und sagen würde, so, wie findet ihr diesen Vorschlag? Was müssen wir verändern, damit der eure Zustimmung bekommt?
Ja,
wenn die Zustimmung kommt, ist das für Sie kein Ende dieser sogenannten Brandmauer?
Wir haben immer wieder in deutschen Länderparlamenten und ich glaube auch im Deutschen Bundestag bestimmte Initiativen, die auch mit den Stimmen der AfD verabschiedet werden. Also auch seitens der SPD, glaube ich, ist das schon passiert. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, werden sie nur mit den Stimmen der AfD, also ist die AfD die Mehrheitsbeschafferin, dann ist das in der Tat problematisch. Vom Demokratietheoretischen her und auch von meinem Verständnis sozusagen dieser Parteien. Aber wenn die Mehrheit sozusagen, wenn die AfD auch zustimmt, dann kann man das ja nicht verhindern.
Interessant ist heute die Entwicklung. Ich bin sehr gespannt gleich auf Ihre Einlassung, Herr Weber. Sie dürfen auch sofort. Aber nochmal kurzer Blick zu Frau Herrmann. Es ging um die Frage, wie erreicht man sozusagen die Mehrheit? Die CDU alleine kann es nicht, ist klar. Mit der AfD zusammen reicht es auch nicht. Mit der FDP zusammen reicht es immer noch nicht. Mit dem BSW zusammen wäre es gegangen. Heute sagt Sarah Wagenknecht, wir haben da viel zu viele Punkte, denen wir nicht zustimmen würden. Das heißt, das BSW ist sozusagen raus oder wie verstehen Sie das?
Also sagen wir mal so, jetzt genau zu verstehen, was Frau Wagenknecht gesagt hat, ist sehr schwierig, weil sie nämlich eigentlich einigen Vorschlägen zustimmen will. Zum Beispiel will sie eigentlich immer noch diesem Zustrombegrenzungsgesetz zustimmen, das am Freitag kommt. Sie will aber nicht den Anträgen zustimmen. Das kann aber sein, dass bis zum Freitag Sarah Wagenknecht erkennt, dass sie dann auch dem Zustrombegrenzungsgesetz nicht zustimmen kann.
Weil das heißt wirklich so, ja?
Ja, das heißt so.
Am Freitag kommt ein Gesetz.
Das heißt Zustrombegrenzungsgesetz, genau. Und da steht aber unter anderem drin, und dass man ja, und da kann Herr Wendland dann auch viel zu sagen, dass es ja diese Haftzentren geben soll, für die Leute, die Asyl beantragt haben. Das Asyl wurde abgelehnt. Sie sind jetzt ausreisepflichtig. Dafür soll es dann Haftzentren geben. Jetzt hat Frau Wagenknecht völlig zu Recht erkannt, dass man nicht für 50.000 Leute Haftzentren haben kann. Das steht aber auch in diesem Gesetz drin. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass bis Freitag Sarah Wagenknecht dann auch feststellt, dass sie gar nichts zustimmen kann. Nur ich glaube, und da würde ich jetzt gerne noch mal kurz auf Herrn Massala eingehen, dass diese Frage, wer hat welche Mehrheit mit wem, ist viel zu formalistisch. Sondern was ja passiert ist, dass die CDU diesmal Inhalte vertritt, die die AfD identisch auch vertritt. Und das ist genau die Position der AfD, zu sagen, ja genau, das sind unsere Inhalte. Und natürlich gab es schon Fälle, dass auch in Kommunalparlamenten die SPD mit der AfD gestimmt hat. Aber da ging es dann, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, tendenziell um die Frage, ob es einen Kindergarten geben soll. Das ist dann nicht so eine inhaltliche Kernfrage.
Das finde ich jetzt nicht. Das Argument kann ich nicht verstehen.
Wieso jetzt?
Also entweder reden wir über was Prinzipielles oder wir reden nicht über was Prinzipielles.
Es muss doch wohl in der Politik auch um Inhalte gehen. Und wenn man jetzt sich genauer anguckt, was hinter den Gesetzen und den Anträgen von Friedrich Merz steht, dann ist es die totale Abschaffung des Asylprinzips und vor allen Dingen, dazu wird ja Herr Weber bestimmt auch noch was sagen, ist es im Kern auch absolut europafeindlich. Und damit hat also diese Europapartei von Herrn Kohl, jetzt unter Herrn Merz, ist jetzt zu...
Auch die Europapartei von Wolfgang Schäuble.
Und Europapartei von Wolfgang Schäuble ist jetzt eingebogen in diese europafeindliche Strategie der AfD. Weil Merz hat ja den Satz gesagt... Weil er weiß genau, dass alles, was er da vorschlägt, Europa, also nicht mit dem Europarecht vereinbar ist. Und
da
dann sagt er,
ja,
ist mir doch egal, wir haben hier einen nationalen Notstand, wir haben das Recht, nationales Recht vorrangig zu behandeln vor dem Europarecht. Und das ist praktisch die Abschaffung der EU.
Die Abschaffung?
Ja, natürlich, wenn jeder so vorgeht, wie soll das denn funktionieren?
Eine Nachfrage nochmal. In der Sache, würden Sie zustimmen, dass wir ein Problem haben, dass wir etwas tun müssen, dass es so nicht weitergehen kann, Frau Heimer?
Ja, aber also ich bin sehr dafür.
Frage. Also sagen Sie, diese Art von Migrations- und Asylpolitik können wir so nicht weiter durchhalten. Wir brauchen eine andere Gesetzgebung, zumindest eine andere Umsetzung, eine andere Durchsetzung möglicherweise geltenden Rechts, weil wir doch mittlerweile längst den sozialen Frieden in diesem eigenen Land gefährden.
Also wir haben ganz sicher ein Vollzugsdefizit. Also der Täter hatte ständig, und zwar wirklich ständig, mit der Polizei, mit Gerichten und mit psychiatrischen
Kliniken, was Herr Masala sagt.
Genau, zu tun. Und hätte also schon viel früher tatsächlich betreut werden müssen. Und zwar auch tatsächlich in der Psychiatrie, würde ich denken, wenn man jetzt so liest, was da alles vorgefallen ist. Aber das kriegt man doch nicht durch Gesetze geregelt, sondern eigentlich durch mehr Personal. Und das, was jedenfalls jetzt von Herrn Merz vorgeschlagen wird, Haftzentren, wir setzen unser nationales Recht durch, egal was sonst passiert, das ist eben AfD. Punkt.
Herr Wendler, darf ich noch mal fragen, bevor gleich die politische Einlassung kommt. Sie als Bundespolizist, Sie auch in Ihrem Kollegenkreis, wie diskutieren Sie das? Wie schauen Sie da drauf?
Also als Bundespolizist selber spreche ich hier heute auch nicht, sondern als Gewerkschaft der Polizei. Das muss man ganz klar so festlegen, weil ich keinen Prokurator habe dafür. Aber ich kann Ihnen sagen, das, was Herr Merz gesagt hat mit dem Fünf-Punkte-Plan, den wir hier sehen, kann vielleicht durchgesetzt werden. Die Frage ist nur, mit wie viel Personal und wo wollen wir denn dann hin? Sie hatten das eingangs auch erwähnt gehabt. Wir haben jetzt schon sehr viel zu tun mit den Grenzübergängen, die jetzt schon bearbeitet werden, 24/7. Im Bereich Brandenburg, wo ich herkomme, sind von roundabout 30 Grenzübergänge, drei Grenzübergänge, die 24/7 dort, wo die Kolleginnen und Kollegen stehen. Drei von 30. Das heißt also, überall sind wir sonst eine sogenannte Fahndungspolizei, wie es die bayerische Landespolizei auch in Bayern schon macht.
Die Schleierfahndung.
Die Schleierfahndung. Das ist auch unser Job normalerweise. Wenn Herr Merz, also so haben wir ihn als Gewerkschaft der Polizei auch verstanden, die Grenzen jetzt zumachen will, würde das bedeuten, dass wir jeden Grenzübergang zumachen. Das heißt, wir sind wieder vor 2007, wo wir die Polen und Tschechien zu Europa gekommen sind. Wir gehen wieder dahin zurück. Ich glaube, das kann nicht der Weisheitsletzte Schluss sein. Wenn er aber sagt, wir machen eine Fahndungspolizei und die jetzigen Grenzübergänge, die wir da haben, da machen wir das, die Zurückweisungen. Und alle anderen, die nach Deutschland reinkommen, werden ja irgendwo aufgegriffen, jetzt im Übrigen auch schon. Dann würde das vielleicht funktionieren. Aber er suggeriert was anderes. Er suggeriert dem deutschen Volk, wir machen alles zu. Und das ist mit der Bundespolizei, die wir derzeit haben, nicht machbar. Wir kommen auch zu dem Thema, das Zustrombegrenzungsgesetz. Da steht ja auch drin, ja, dass wir.
Wir kommen gleich dahin, Herr Wendt, aber ich würde gerne wissen, Sie sagen, das wäre nicht machbar. Ich würde gerne mal wissen, wäre das richtig, das zu tun, die Kontrolle zurückzugewinnen?
Also wer sagt, dass wir keine Kontrolle haben, da kann ich nicht mitgehen. Wir als Bundespolizei haben einen Auftrag. Den Auftrag machen die Kolleginnen und Kollegen 24/7.
Sie fühlen sich jetzt angegriffen als Gewerkschafter der Polizei. So meinte ich das nicht. Ich sage auch nicht, dass die deutsche Polizei keine Kontrolle hat. Ich meine, wir als Land haben auf so vielen Ebenen das Gefühl, dass wir nicht mehr, lass uns ein anderes Wort benutzen, da wächst uns etwas über den Kopf. Und wir hatten sie hier alle immer sitzen. Die Bürgermeister, die Landräte, egal welcher politischen Couleur. Auch Grüne, auch SPDler, auch CSUler. Brave, aufrechte Landräte und Bürgermeister, die sagen, das, was da passiert, können wir nicht mehr handeln. Schlicht und ergreifend.
Im Oktober 2023, am 3. Oktober war ich ja auch hier. Da war auch aus Regensburg oder in dem Bereich, im Regener Bereich zumindest, die Landrätin da. Und die hat ja auch davon gesprochen. Und Herr Buschmann hatte damals auch schon gesagt, wir müssen GEAS nach vorne bringen. Damals ist GEAS ja beschlossen worden, dann nachher auf europäischer Ebene. Mhm. Und wir sind jetzt so weit, dass wir es in Deutschland auch haben könnten, wenn es letztes Jahr verabschiedet worden wäre. Ist aber nicht der Fall. Auf Ihre Frage nochmal, ob es richtig ist, jetzt was zu tun. Wir tun die ganze Zeit was, das hatten Sie ja auch schon gesagt. Aber ob man das so machen muss, wie es jetzt in der politischen Art gefordert wird, ist die Frage. Und ob wir dann damit besser gestellt werden. Ich kann Ihnen sagen, Sie haben Herrn Weber angesprochen, Europa, Außengrenzen, 40% weniger kommen derzeit, so sagt es Frontex derzeit, kommen über die Außengrenzen. Mhm. Und auch wir als Gewerkschaft der Polizei sagen eindeutig, wenn wir was machen können, Begrenzung der unerlaubten Einreise auch in Deutschland, muss es da stattfinden.
Also Sie sagen, der vermeintliche Erfolg, der nationale Erfolg wird uns ja gerade so immer wieder erzählt und erklärt. Wir kontrollieren ja, da gibt es ja einen Rückgang der Zahlen und so weiter. Sie sagen, dieser Erfolg ist in Wahrheit eher ein europäischer Erfolg, der damit zu tun hat, dass schlicht an den Außengrenzen weniger Menschen ankommen.
Richtig. Klassisches Beispiel für Sie. Ganz einfach. Es kommt jemand, der wird aufgegriffen am Grenzübergang. Egal welcher Grenzübergang. Dann heißt es, Sie werden zurückgewiesen, weil Sie bestimmte Punkte nicht erfüllen, um nach Deutschland einreisen zu können. Egal welche Punkte. Er geht dann in das Land wieder zurück, egal ob Tschechien, Polen, völlig egal.
Polen in Ihrem Fall oder so.
Und dann sagen Sie mir doch, der sagt für sich, na klar, Entschuldigung, ich darf nicht nach Deutschland rein, ich nehme den nächsten Flieger wieder nach Hause. Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, er versucht es woanders. Das zweite Mal, das dritte Mal. Ich habe damals auch schon gesagt, es gibt Garantieschleusungen. Das heißt also, die Schleuser warten dann auf der gegenüberliegenden Seite und sagen, kommst du nicht rein, komm zu mir und ich bringe dich woanders rüber. Und so läuft es ja auch. Und es ist auch so, das haben wir vorhin, beziehungsweise für uns ist das so, wie viele Leute kommen denn und beantragen Asyl innerhalb von Deutschland? Sind auch noch eine Menge, vielleicht zu viel. Aber wie kriegen wir das Ganze denn in den Griff? Nur an den Außengrenzen. Nur wenn wir da uns abschotten, obwohl abschotten vielleicht auch das falsche Wort ist. Wir wollen ja auch andere reinlassen. Okay. Da muss man gucken. Okay. Nur dann werden wir auch an unserer Grenze weniger haben.
So, Herr Weber, jetzt Sie. Brandmauer, da sind wir gerade. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen allen hier geht, wahrscheinlich auch den Zuschauern. Dieser Begriff wird da so inflationär gerade gebraucht. Dann gibt es auch Friedrich Merz selber, der sagte, habe ich nie benutzt. Dann wird hier mit danach gewiesen, doch, hat er benutzt. Er hat das Wort Brandmauer natürlich mal benutzt. Und die Leute haben das Gefühl, wir reden da sozusagen über einen Begriff, eher ein semantisches Thema sozusagen. In Wahrheit geht es um was ganz anderes. Ich finde aber dennoch, dass es nicht trivial ist, weil dieser Begriff der Brandmauer, der steht ja für etwas. Der steht sozusagen dafür, dass wir als CDU, CSU absolut nicht in die Nähe der AfD kommen wollen. Das ist das, was Friedrich Merz immer wieder gesagt hat. Haben Sie das Gefühl, dass diese Brandmauer noch steht oder ist die jetzt zumindest löchrig geworden?
Jeder, der Friedrich Merz zuhört, jeder, der auch den Antrag übrigens im Gesamttext liest, kann in diesem Antrag lesen, dass wir eine klare Abgrenzung zur AfD, der AfD drinnen haben. Da steht sogar formuliert, dass die AfD rassistisch versucht, Migration, auch die seriösen Fragen, die damit verbunden sind, wie gehen wir mit Menschen, die echt politisch verfolgt sind, um. dass das versucht wird, rassistisch auszunutzen und auch Hass zu sehen. Das steht in dem Antrag drin. Also wer den liest, kann gar nicht auf die Idee kommen, dass es irgendeine Nähe zur AfD gibt. Im Gegenteil, dieser Antrag macht deutlich, wir haben eine Antwort auf die Sorgen der Menschen. Und was ich glaube, was mich am meisten jetzt bewegt im Einstieg in die Debatte, wir diskutieren jetzt, was da im Bundestag diese Woche passiert. Stark die Frage Verfahren, stark die Fragestellung, wer stellt welchen Antrag.
Deswegen sage ich auch Begrifflichkeiten, Brandmauern.
Es ist wichtig, dass wir das diskutieren.
Ja, aber das ist nicht das eigentliche Thema.
Die Menschen interessieren die 5 Punkte. Und wenn selbst die Mehrheit der SPD-Wähler sagt, das ist richtig, was Friedrich Merz verkörpert und ausdrückt, dann muss man sich mit der Thematik, mit den Inhalten beschäftigen. Ich stehe doch voll dahinter, dass wir das, was wir als Union für richtig finden. Und meine Partei hat es 2015 bereits gesagt. Ich kann mich an dunkle Debatten zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel erinnern. Wir haben bereits 2015 gesagt, wir müssen Humanität, sich um Menschen kümmern, mit Ordnung zusammenbringen.
Alles.
Und in den Bereichen hat sich unsere Politik jetzt für die Union durchgesetzt. Wir stehen da gemeinsam jetzt, CDU, CSU, und wir verkörpern das und wollen den Menschen auch deutlich machen, dass sie sich darauf verlassen können, dass wir das nach der Wahl auch umsetzen werden. Und wenn Sie erlauben, im europäischen
Nochmal die Abgrenzung zur AfD. Würden Sie sagen, das ist an dem Punkt dann wirklich glaubwürdig gelungen?
Natürlich.
Sie haben die gemacht.
Was soll man denn mehr machen, als das in unseren Anträgen auch formulieren, auch klar zum Ausdruck bringen, wo wir da stehen, nämlich in der klaren Abgrenzung. Übrigens, wenn man wirklich mal über die Substanz der AfD redet, dann kann ich Ihnen aus Europa berichten, dass die gegen die Stärkung von Frontex stimmen, dass die gegen die europäische Asylpolitik stimmen, um einen endlichen Konsens hinzukriegen. Die AfD lebt vom Problem. Sie will keine Lösung vom Problem am Ende der Tage. Deswegen kann sie für uns kein Partner sein, ist kein Partner. Aber unabhängig davon dürfen wir uns doch nicht als Union jetzt, wenn wir Anträge formulieren für eine Bundestagdebatte, und bei mir in Europa gilt das Gleiche, kann ich mir doch nicht davon abhängig machen, wie dann AfD abstimmen wird. Wir müssen das beantragen, was wir für richtig halten. Und die Grunddebatte ist übrigens: Warum nehmen jetzt Grüne und SPD das Angebot nicht an, das ist Gespräch zu suchen?
Nee, das ist nicht das Thema. Es ist auch das Thema.
Natürlich. Ja? Ja, Demokraten sollten zusammenarbeiten. In Österreich ist die Regierung nicht zustande gekommen, weil am Schluss die SPÖ nicht bereit war, den Schulterschluss mit Karl Nehammer zu finden. Ja, also man muss Demokraten dazu zwingen, dass sie in der Sache zusammenkommen. Und da verweigern sich Rote und Grüne, SPD.
Sie sagen als Union ja zu Recht, ein Argument wird nicht dadurch falsch, dass es von den Falschen für gut befunden wird. Von der AfD. Das ist das Kernargument, das gerade die ganze Zeit kommt. Das zielt jetzt sozusagen auf eine bewusste Zustimmung durch die AfD. Das, was da jetzt eingebracht wird.
Das ist Ihre Behauptung. Das ist Ihre Behauptung. Wir beantragen das, wovon wir als CDU überzeugt sind.
Wenn es das nicht ist, dann ist es vielleicht eine, wie soll man sagen, eine sich ergebende, eine zufällige Zustimmung?
Nochmal, wir können doch nicht ernsthaft
bei ganz kurz, beantragen. Was ist es? Es ist eine sozusagen eine tolerierte Zustimmung. Das ist das, worum es jetzt geht.
Wir sind ein demokratisches Parlament. Im Parlament stimmen die Leute ab. Wenn es keine strukturierte Zusammenarbeit gibt, wenn es eine klare Abgrenzung zur AfD gibt, dann verstehe ich einfach die Frage nicht.
Ich sage Ihnen, warum ich da so drauf rumreite. Weil genau zu dem Thema, die Frage, bringen wir etwas ein, was wir als richtig erachten? Und wo wir sagen, es ist jetzt egal, ob auch die AfD das richtig findet oder nicht. Wir sind der festen Überzeugung, das tun wir. In dieser Frage hat Friedrich Merz sich im November so klar geäußert, dass es ehrlich gesagt unmissverständlich ist. Er sagte, selbst eine zufällige, eine sich ergebende Zustimmung werden wir nicht akzeptieren, weil wir mit denen da, so hat er sich ausgedrückt, nichts zu tun haben wollen. Wir hören einmal kurz rein. Es war ein sehr interessanter Moment im Deutschen Bundestag. Bitte schön.
Wir sollten vereinbaren mit Ihnen, den Sozialdemokraten, und Ihnen, den Grünen, dass wir nur die Entscheidungen auf die Tagesordnung des Plenums setzen, über die wir uns zuvor mit Ihnen von der SPD und den Grünen in der Sache geeinigt haben, sodass weder bei der Bestimmung der Tagesordnung noch bei den Abstimmungen hier im Haus in der Sache auch nur ein einziges Mal eine zufällige oder tatsächlich herbeigeführte Mehrheit mit denen da zustande kommt. Denn das hätten diese Damen und Herren von rechts außen doch gern, dass sie plötzlich die Mehrheiten besorgen.
Herr Masala sagt gerade, es geht um das Wort Mehrheiten.
Der entscheidende Punkt ist Mehrheit. Das ist das, was ich gesagt habe. Also ein Gesetz, das durchgehen würde, das ist jetzt sozusagen meine Definition, ein Gesetz, das durchgehen würde, nur indem die AfD die Mehrheit beschafft, wäre ein No-Go. Das wäre in der Tat sozusagen ein Riss der Brandmauer. Man kann nicht verhindern, dass wenn, ich sag jetzt mal, CDU und FDP sich einigen in irgendetwas und die AfD auch zustimmt und dadurch eine Mehrheit zustande kommt, das kann man nicht verhindern. Das könnte man vielleicht versuchen zu vermeiden, aber man kann es nicht verhindern.
Da ist, glaube ich,
ein Unterschied. Jetzt muss man aber auch sagen, Merz hat sich rhetorisch in eine absolute Zwickmühle gebracht. Und das sieht man jetzt auch.
Jetzt, meinen Sie?
Ja,
oder im Zusammenspiel mit dem?
Er hat am Anfang gesagt, genau, sozusagen, mir ist egal, woher die Stimmen kommen. Und wenn man jetzt die Kommunikation sieht, auch jetzt unlängst heute noch, dann sagt er sozusagen, es geht um die demokratische Mitte. Er wirbt um die Zustimmung der demokratischen Mitte. Also von daher hat man innerhalb der CDU auch realisiert, dass dieser Satz, mir ist egal, woher die Stimmen kommen, jetzt nicht gerade der beste Satz ist, mit Blick sozusagen auf eine Positionierung der CDU.
Ich darf nur darauf hinweisen, dass auch die Sozialdemokraten und Grünen in den letzten Wochen Anträge, Abtreibungsrecht beispielsweise, eingebracht haben, wo sie darauf hoffen, dass es Zufallsmehrheiten gibt, die so zustande kommen. Deswegen war das Angebot von Friedrich Merz auch ernst gemeint. Und ich muss ausdrücklich nochmal sagen, ich glaube, dass die Menschen, die jetzt diese Sendung anschauen, sich nach Aschaffenburg die Frage stellen, wer hat jetzt die Antworten dafür? Und deswegen wird die Union von den Punkten, die wir da vorgetragen haben,
gehen wir auch gleich
es geht
durch.
Um die Fragestellung, an der Grenze durch. Für Ordnung zu sorgen, es geht um die Fragestellung, endlich auszuweisen, vor allem kriminelle Straftäter, endlich auszuweisen. An der Frage macht sich das fest. Ja. Das ist die Frage dieser Woche. Wird Rot-Grün da zustimmen oder werden wir da allein stehen?
Da habe ich gleich noch ein paar Fragen an Sie, insbesondere als den, wie gesagt, zweitmächtigsten Vertreter des Europaparlaments. Frau Herrmann, Sie sind dezidiert anderer Meinung.
Ja, und zwar, wenn man jetzt diesen Ausschnitt von Friedrich Merz sieht, der ja sehr sprechend und sehr gut ist, dann hat er gesagt, wir werden nichts einbringen in den Bundestag, was wir nicht vorher mit den Grünen und mit der SPD besprochen haben und wo wir uns vorher inhaltlich einigen, um sicher zu sein, dass es dann nicht die Zustimmung der AfD benötigt. Und genau diesen Selbstanspruch, wir einigen oder wir sprechen mit den Grünen und mit der SPD, hat er genau nicht gemacht. Sondern kaum war Aschaffenburg, hat er sich dahingestellt, als wäre er Donald Trump. Ich am ersten Tag meiner Amtszeit werde mit der Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers dann meinen 5-Punkte-Plan da durchbringen. Und wer mir zustimmt, ist mir egal. Das heißt, er hat genau das, was er selber als nötig gesehen hat, um Mehrheiten mit der AfD, die Brandmauer, zu vermeiden, nämlich mit der SPD und mit den Grünen zu sprechen, hat er nicht gemacht. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass es inhaltlich, das werden wir ja bei den 5 Punkten dann noch sehen, sehr identisch ist mit dem, was die AfD fordert. Da ist eine inhaltliche Deckungsgleichheit. In Wahrheit ist er sehr weit abgerückt von dem, was bisher Inhalt der CDU war. Und das ist natürlich problematisch, wenn man inhaltlich auf die AfD zurobbt und sich nicht mehr mit seinen demokratischen Mitbewerbern verständigt, sondern die behandelt, als wären sie die Gegner. So, und es war auch so, dass als der Antrag erstmal angekündigt wurde, war dieser Satz über die AfD und das sind unsere Feinde und die sind ja Populisten und so weiter, das war da noch nicht drin. Das wurde erst hinterher reingebastelt, als man gesehen hat, dass ja da eine Gefahr besteht, dass die AfD zustimmen könnte und dass das ja alles sehr peinlich werden könnte. Das ist ja nur, um das Gesicht noch zu wahren. Und die AfD ist dann schlau genug, ja, um zu sagen, ist uns doch egal, wir stimmen trotzdem zu.
Warum, was ist daran peinlich, wenn man einmal klar macht, auf welcher Seite man steht?
Nee, weil man das ja nicht von Anfang an, eigentlich hat er ja, doch
aber deswegen
gesagt,
brauchen Sie uns doch nicht unterstellen, dass wir es nicht ernst meinen. Entschuldigung, die Frage AfD ist eine Grundsatzfrage im politischen Zusammenhang. Und genau, ich sage Ihnen, das sind viele. Ich erlebe das im Europaparlament. Letzte Woche war Donald Tusk bei uns da. Und dann geht ein AfD-Vertreter ans Rednerpult, der polnische Premierminister, und sagt am Rednerpult, Sie haben jetzt da Rede gehalten, ich weiß, Sie reden ja auch sehr gut Deutsch, Sie sollten zukünftig mehr Deutsch reden. Mit einer Arroganz und mit einer nationalistischen Attitüde treten da AfD-Vertreter auf,
ja,
wo wir als CDU/CSU bis zum Äußersten kämpfen werden, dass wir irgendwann mal wieder im Land leben, wo in einem Landtag, in einem Bundestag, in einem Europaparlament keine AfDler mehr sitzen. Das ist das, was uns umtreibt, was uns wertig ist. Aber dafür haben wir übrigens viel zu leisten. Nicht nur allgemein beklagen, dass wir 22% Umfragewerte haben, sondern wir müssen jetzt die Sorgen aufgreifen, die Themen aufgreifen. Und ich sage schon als politisch Handelnder, wenn ich das vergegenwärtige, nach Aschaffenburg ist die Lage in unserem Land eine andere.
Von der ehrlich gesagt, schon vor Aschaffenburg
war die Lage so.
Und noch davor.
Das ist fast zum Überlaufen gebracht. Und deswegen ist die Union jetzt die Partei, die sagt, wir wollen ernsthaft das Thema angehen und endlich lösen. Die Menschen haben das Gefühl, wir reden seit 2015 drüber und kriegen es nicht im Griff. Und deswegen muss jetzt vermittelt werden, dass man sich auf die Führung von Friedrich Merz verlassen kann bei diesen Themen. Und übrigens, eines ist mir wichtig.
Ja.
Weil wir ja schon auch, Sie haben es angedeutet, schon auch die Diskussion haben, Staatsversagen. Schafft der Staat das überhaupt? Deswegen sind die Zahlen, die Sie genannt haben, so wichtig. Wir haben über die Mittelmeerroute in diesem im letzten Jahr 2024 die Zahl der Ankünfte um 64% reduziert und über die Balkanroute um 80% reduziert. Die Europäische Union mit den Partnern gemeinsam.
Und wir haben ganz kurz, Sie haben als Europäische Union die Migration reduziert.
Tatsache. Sind Sie überrascht, oder wie?
Ja.
Warum?
Ich würde sagen, vielleicht hat das Frau Meloni mit ihrem Tunesien-Abkommen im Wesentlichen geleistet.
Das Tunesien-Abkommen ist von Ursula von der Leyen unterschrieben worden.
War das die Rechtspopulistin Giorgia Meloni, die das eingetütet hat.
Es ist ein Vertrag zwischen der Europäischen Union.
Das als EU-Projekt hier zu verkaufen, finde ich irgendwie schwierig.
Es ist ein Vertrag zwischen der Europäischen Union und Tunesien. Und ja. Giorgia Meloni hat einen wesentlichen Beitrag geleistet. Zu wissen, ich bin
den entscheidenden,
stark dafür
würde ich sagen.
Kritisiert worden, dass ich früh mit Giorgia Meloni, schon als sie frisch ins Amt gekommen ist, zusammengearbeitet habe. Ich bekenne mich dazu, dass wir zusammenarbeiten mit
denen. Aber dann denen, sollten wir auch den Leuten Mist erzählen. Das war im Wesentlichen diese Frau, die wir da im Hintergrund im Gespräch mit Ihnen sehen.
Und wer hat dann die Balkanroute reduziert? Auf der Balkanroute haben wir um 80% die Flüchtlingszahlen reduziert. Auf der Route. Und das war Kyriakos Mitsotakis in Griechenland. Das waren unsere bulgarischen Freunde. Das hat, über Serbien haben wir Verträge geschlossen. Das heißt, die Europäische Union gemeinsam mit den Mitgliedstaaten. Und Herr Lanz, das ist genau der Schlüssel. Europa schafft es derzeit noch nicht ganz, auch das neue GEA-Gesetz umzusetzen, das neue Gesetze umzusetzen, weil wir in Deutschland nicht wissen, was los ist, weil die deutsche Regierung keine klare Orientierung gibt. Donald Tusk ist klar, Giorgia Meloni ist klar, selbst die neue französische Regierung ist klar. Selbst in Spanien haben wir viel Nachdenklichkeit und in Deutschland haben wir nach wie vor Grüne und Sozialdemokraten, die im Europäischen Parlament gegen die neue europäische Asylpolitik gestimmt haben.
Ich habe nur ein Problem damit, dass wir jetzt hier so tun, als hätten wir ernsthaft Migration unter Kontrolle. Wenn man sich die Zahlen mal anschaut, nur ganz kurz, allein selbst im vergangenen Jahr, als die Zahlen mal ein bisschen runtergegangen sind, waren sie immer noch höher als 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022.
Das
immer
kann ich sagen. 2022 kamen die ganzen Ukrainer. Da war
so, das sagt ja kein Mensch.
Kann man doch nicht als politischen Erfolg verkaufen.
Es sagt doch kein Mensch, dass alles gut ist. Ich sage ja nur, es gibt auch positive Signale, wenn der Staat, wie Sie sagen, mit Giorgia Meloni und mit der Europäischen Union, wenn wir willens sind als Europäer, dann schafft dieser Staat es. Wir haben Beamte, die ordentlich arbeiten an der Außengrenze und ihren Dienst tun. Und wenn wir da mit unseren Nachbarn ordentlich zusammenarbeiten, können wir das Problem lösen. Meine Sorge ist, wenn wir davon reden, dass der Staat es nicht schafft, Christian Lindner hat das formuliert von Staatsversagen, dann füttern wir eher diejenigen, die wir alle bekämpfen wollen, nämlich die radikalen Kräfte.
Dieses
Land ist in der Lage dazu.
Das sagen Sie.
Wir brauchen bloß die
richtige
Politik.
Das würde ich jetzt gerne mal mit Ihnen diskutieren, ob wir wirklich dazu in der Lage sind. Können wir noch mal diese 5 Punkte bitte zeigen? Der erste Punkt ist nämlich ein sehr interessanter: Zurückweisung an allen Grenzen. Und zwar für Leute, die nicht, ich glaube, die Formulierung war, mit gültigen Einreisepapieren kommen. Was genau sind gültige Einreisepapiere?
Das gültige Einreisepapier ist ein Visum, das jemand haben muss. Oder er ist im Schengen-Raum jemand, der im Schengen-Raum verankert ist, die Freizügigkeit genießt, genauso wie es im Antrag formuliert ist.
Das heißt,
das ist das, was eigentlich im Gesetz steht. Im Gesetz gibt's ja,
ich will es nur verstehen. Ein Syrer, ein Afghane, der ohne gültigen Pass oder Visum kommt, kommt nicht rein.
Also der Friedrich Merz hat klar formuliert, dass er an der Außengrenze zurückweisen will, auch wenn es eventuell einen Anlass gibt, dass ein Flüchtlingsgrund dahinter steht. Und das steht genau in unserem Grundgesetz drin. Das Grundgesetz wurde in den 90er Jahren überarbeitet mit der Überlegung, sichere Drittstaaten, Österreich, Belgien, Frankreich, Polen sind sichere Drittstaaten, da kann ich zurückweisen. Das heißt, natürlich ist das rechtlich möglich, wenn man das will. Und das zeigt mit der Entschiedenheit.
Die Österreicher und Polen haben ja schon gesagt, wir nehmen niemanden zurück. Das machen wir nicht.
Das verstehe ich, dass das auch gesagt wird. Aber Sie müssen sehen, dass bereits heute gegenüber Frankreich und Italien ähnliche Strukturen greifen. Die Niederländer haben es teilweise gemacht.
Aber wie machen Sie es denn dann?
Die Italiener nehmen auch keinen mehr zurück.
Italiener nehmen niemanden zurück.
Insofern ist die Praxis in der europäischen Realität heute schon so. Wenn Sie mit den Schweizern reden, die nicht EU sind, die Realität ist heute schon so. Aber das bitte, dass mich niemand falsch versteht, wir als Union, auch Friedrich Merz, wir wollen die europäische Lösung. Es ist der Antrag, der jetzt dasteht, dieser Hilferuf.
Schon noch mal ganz kurz, Zurückweisung an allen Grenzen für Menschen, die ohne gültige Papiere kommen. Aber was heißt das? Wo gehen die hin?
Das heißt Zurückweisung an der Grenze. Es findet der Grenzkontrolle statt. Und an der Grenzkontrolle muss der Beamte prüfen, ob es einen Einreisebeleg gibt, mit der er einreisen darf. Und wenn er einreisen darf, geht er zurück nach Österreich.
Nee, aber wenn eine Frage jetzt mal. Also wenn die sagen, ich will Asyl beantragen in Deutschland, dann kann man doch die nicht einfach zurückweisen. Sondern man hat ein Recht, das ist doch ihr europäisches Recht, dass die dann Asyl in Deutschland beantragen können.
Und dann muss man rausfinden, wo sie schon mal vorher waren. Und im Zweifel kann man sie dann zurückschicken, meinetwegen nach Bulgarien, Griechenland oder Italien. Mhm. Man kann aber nicht verhindern, dass hier in Deutschland Asyl beantragt wird.
Also das Grundgesetz sieht es ausdrücklich vor. Das Grundgesetz wurde 90 geändert, genau mit dem Ziel, dass man das europäische Recht anwendet, sprich sichere Drittstaatenüberlegung.
Ja, aber das heißt, man kann sie zurückschicken.
Ist ausdrücklich die Formulierung im 16.
Ja, aber da muss man ja erstmal feststellen, wo sind die eigentlich eingereist? Man kann die nicht einfach an der Grenze wieder zurückschicken.
Österreich, Polen, das sind alles sichere Drittstaaten. Aber nochmal, wir haben auch in unseren Anträgen für den Bundestag klar formuliert, dass natürlich das ein Weckruf Deutschlands ist, so wie es übrigens viele andere Länder gemacht haben. Ich darf noch mal dazu sagen, Polen, Donald Tusk war letztes Jahr im Dezember beim Europäischen Rat, bei den Chefs, und ist angekommen mit der Aussage, ich will das Recht, temporär Asyl aussetzen zu können. Das geht deutlich weiter als das, was wir hier diskutieren. Ja. Nämlich das Recht grundsätzlich auszusetzen für die Ostgrenze Europas, weil er sagt, dort wird Migration durch Putin in Belarus politisch missbraucht. Das ist die Qualität der
Migration
Debatte, die wir mittlerweile
haben.
Ja. Migration wird als Waffe genutzt.
Ja, ist richtig.
Und darauf muss sich Europa jetzt einstellen. Und ich erlebe in den Debatten in Europa, auf europäischer Ebene, dass wir da immer wieder versuchen, Antworten zu geben und dann Sozialdemokraten und auch Grüne haben, die im Europäischen Parlament nicht dabei sind. Herr Lanz, morgen werden wir im Europäischen Parlament im Innenausschuss über die Stärkung von Frontex abstimmen. Also unserem Außengrenzenschutz der Europäischen Union, den Beamten mehr Geld zu geben, mehr Unterstützung zu geben, damit sie ihren Dienst besser tun können. Das ist unser Job als Europäisches Parlament. Und Sozialdemokraten und Grüne werden sich dem verweigern morgen. Übrigens auch die AfD
wird
sich dem verweigern.
Herr Weber, Entschuldigung.
Und das ist unser Grundkonflikt, über den wir reden.
Wer will jetzt
wirklich das Problem lösen?
Herr Weber,
wer
nein.
will das nicht lösen?
Bitte, Sie sind ein aufrechter CSU-Mann, ein anständiger Mann. Aber Sie können doch nicht ernsthaft sagen, das machen Sie jetzt zum wiederholten Mal, das ist ein Problem von Grünen und SPD. Das kann man doch nicht machen.
Ja, natürlich haben wir eine
Wie lange war denn dieses Land unionsregiert und wie lange geht dieses ganze Thema bereits?
Herr Lanz, da können wir in der Geschichte wieder zurückgehen. Ich kann nochmal darauf verweisen, dass meine Partei, die CSU, 2015 einen anderen Kurs hatte, als das in Deutschland die Mehrheitsmeinung
als die
war.
CDU.
Heute also setzt sich die CSU-Kurs durch. Das kann man, glaube ich, festhalten, ne? Dass der erkannt wird als der Richtige. Und ich sage nochmal ausdrücklich dazu, wir als Deutsche sind nicht an der ersten Reihe der Debatte. In Italien, in Polen wird das schon ganz anders diskutiert. Und alle diejenigen, das sage ich ausdrücklich dazu, die das Prinzip von Asyl halten wollen, alle diejenigen, die auch das Prinzip halten wollen, dass man Menschen aus einem Bürgerkrieg aufnehmen, Ukraine,
und Sie
glauben, müssen sich darum kümmern, jetzt endlich eine Lösung für die illegale Migration zu finden.
Ich verstehe das alles.
Unser Vorschlag ist konstruktiver. Ich sehe derzeit, um ganz klar zu sein, weder von Scholz, noch von Baerbock, noch von Habeck irgendeinen konstruktiven Vorschlag.
Wieder die SPD, wieder die Grünen.
Ja, Herr Lanz, ich muss doch argumentieren dürfen, morgen stimmen wir über die Stärkung des Außengrenzenschutzes im Europäischen Parlament ab. Dort wird Geld verteilt. Und da sind Grüne und Sozis dagegen und wir sind dafür. Und dann sollen sich die Bürger bitte ihr Bild dazu machen, wer konstruktiv an der Lösung der Aufgaben arbeiten will. Deswegen müssen wir uns doch politisch auseinandersetzen.
Ja, aber Sie müssen sich doch mit der politischen Realität, mit der gelebten Wirklichkeit auseinandersetzen. Die gelebte Wirklichkeit ist, dass die Zurückweisungen nicht funktionieren. Und zwar nicht seit gestern nicht, sondern seit Jahren nicht.
Die Zurückweisungen funktionieren dann, wenn der Wille da ist und wenn Europa dafür auch an der Außengrenze den ordnungspolitischen
Rahmen schafft. Da will ich mal ganz kurz, ich meine, allein im vergangenen Jahr sind mitten in Europa ungefähr 700.000 Menschen aufgetaucht und haben um politisches Asyl gebeten. 700.000. Keiner weiß so genau, woher die eigentlich kommen.
Doch, die kommen aus Syrien, aus Afghanistan.
Das weiß ich schon. Aber
die
tauchen sozusagen das erste Mal wirklich auf, das ist der Punkt, den ich meine, mitten in Europa, weil offensichtlich an den Außengrenzen das Ganze nicht funktioniert. Die sind nirgendwo registriert, keiner hat es mitgekriegt, wie sie an. Sie sind plötzlich einfach da. 700.000 Menschen. Und dann reden wir über Zurückweisung. Kommen ja alle aus einem sicheren Drittland dann, wenn man so will, werden das erste Mal mitten in Europa sozusagen registriert. Darf ich Ihnen mal vortragen, die EU-Transfers für 2024? Zurückweisungen. Griechenland 10, Italien 134, Ungarn 13. Würden Sie sagen, das läuft?
Das läuft definitiv nicht. Und wissen Sie warum?
Ja, Katastrophe.
Weil nämlich die Italiener sagen, die deutsche Bundesregierung finanziert mit deutschen Steuergeldern derzeit Schiffe in Tunesien, wo es manche gibt, die Behauptung aufstellen würden, dass damit Schlepperbandenmodell mit unterstützt wird. Da werden dann mit diesen Schiffen durchaus Menschen nach Italien, nach Lampedusa gebracht. Und gleichzeitig macht Faeser, die deutsche Innenministerin, die deutsch-österreichische Grenze zu, weil wir keine Flüchtlinge aus Italien mehr akzeptieren. Faeser hat es entschieden, die deutschen Grenzen voll zu kontrollieren. Das hat die deutsche Bundesregierung jetzt entschieden.
Aber ist doch gut, oder nicht?
Ja, aber was sollen da die Italiener dazu sagen? Die Italiener sagen, einerseits finanziert der deutsche Staat, so, dass die Flüchtlinge aus Tunesien nach Italien kommen.
Sehen Sie, merken Sie selber, ne? Da ist Ihr Thema. Sie sagen, einerseits bin ich Europäer, Sie sind der zweitwichtigste Mann im Europaparlament. Einerseits finde ich das doof, dass einfach Deutschland Alleingänge macht und Grenzen zumacht. Haben Sie gerade gesagt?
Nein, Herr Lanz, wir brauchen
Frau Faeser macht das.
Aus einem Guss.
Und auf der anderen Seite sind die Grünen und die SPD gegen alles, was wir sozusagen konstruktiv vorbringen. Das ist genau das Thema. Herr Wendler, wenn Sie das alles hören, Zurückweisung an den Grenzen, prinzipiell für jeden, der ohne gültige Papiere kommt, wie sieht denn das in der Praxis aus?
Also in der Praxis wird es schwierig, da wir ja Dublin-Abkommen noch haben. Wir haben auch noch andere Abkommen, die uns daran hindern, wenn jemand zu uns hinkommt. Wir haben das immer wieder, das gleiche Thema. Jemand sagt, ich bin politisch verfolgt. Mittlerweile ist es ja so, wenn er sagt, ich brauche Asyl, wird er nochmal nachgefragt, um dann wirklich zu erfragen, Asyl, was bedeutet das für dich sozusagen?
Es muss der Satz kommen, ich bin politisch verfolgt.
Ja, so in der Art oder eben auch darstellen, dass er vielleicht aus einem Kriegsgebiet kommt oder wo auch immer. Und wenn er das darstellt, ist eben die Aufgabe der Bundespolizei derzeit, ihn zu nehmen und dem Bundesamt für Anerkennung der Flüchtlinge zum BAMF hinzuschicken oder zur Erstaufnahmeeinrichtung, die wir auch überall in Deutschland haben. Bleibt uns im Moment nichts anderes
übrig. Und
das
ist Europarecht.
Das ist Europarecht.
Das ist ganz wichtig. Sie sind Europapolitiker und erzählen hier immer, was
man
fehlt.
Aber Frau Herrmann, man muss dazu sagen, auch da streiten sich derzeit die Gelehrten, ob es möglich wäre, so wie Herr Merz das sagt, Zurückweisung direkt an der Grenze.
Genau.
Und da geht es ja darum, der Kollege oder der Mensch sagt, ich will Asyl haben. Und Herr Merz, so verstehe ich ihn, Zurückweisung bedeutet für ihn, hier ist Schluss an der deutschen Grenze. Sie bleiben in Polen, Tschechien oder sonst wo. Das ist das, was ich verstehe von diesem Fünf-Punkte-Plan. Und da ist die Frage, und jetzt sage ich für meine Kolleginnen und Kollegen, ist es ganz wichtig, ist es rechtlich sauber oder ist es rechtlich nicht sauber? Und wenn schon hohe Gelehrte sich darüber streiten, dann wird es später verdammt schwierig für den Kollegen auch zu sagen, ich mache das. Was passiert denn, wenn er das nicht macht? Oder wenn er das macht und nachher stellt sich raus, der Mensch wird einen Rechtsweg eingehen und sagen, ja, aber das hätte der Kollege vor Ort, der Name steht da drunter unter der Strafanzeige und so weiter und so fort, er hätte das gar nicht gedurft. Wo kommen wir denn dann hin? Also für die Kolleginnen und Kollegen ist es wichtig, verdammt wichtig, dass wir, wenn wir was machen, dass es rechtlich wirklich sauber ist. Und wenn sich jetzt so viele Leute darüber streiten, ich persönlich würde sagen, es wäre besser, vorher noch mal zu prüfen und gewisse Wege zu gehen. Ist jetzt aber nicht der Fall. Dieses Zustromänderungsgesetz liegt ja auch schon vor. Aber das ist so, jetzt haben wir viele Sachen gehabt in Deutschland, die wirklich abscheulich sind. Das ist die letzte Geschichte mit dem Kind. Abscheulich, wirklich abscheulich. Aber dann das nochmal und sofort raushauen, anstatt sich, und da muss ich sagen, ich erwarte von den politischen großen Leuten, die wir haben, dass sie sich mal an einen Tisch setzen. Aber wir haben jetzt Wahlkampf und der nächste geht raus und Aschaffenburg und jetzt müssen wir dies und jenes. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass die Bürgerschaft und ich persönlich glaube nicht, dass die Bürgerschaft jetzt sagt, das ist der richtige Weg, sondern sie wollen vielleicht auch mal sehen, dass wir uns vielleicht mal in der politischen Situation endlich mal irgendwo wieder einig sind und nicht der haut auf den. Wir haben 3 Jahre die Ampel gehabt, da hat jeder mal was rausgehauen, egal von welcher Partei. Das ist das, was die Leute nicht mehr
hören. Aber da sagt Herr Weber natürlich zu Recht, was hindert die SPD, was hindert die Grünen zuzustimmen?
Ja, aber er hat, glaube ich, den wichtigsten Punkt gemacht. Diese ganze Debatte, ob die Schließung deutscher Grenzen zulässig ist oder nicht, die geht ja über die Erklärung einer Notlage. Ja, und am Ende des Tages, und es gibt Rechtsargumente, die sagen, das kann man machen. Es gibt Rechtsargumente, die sagen, das verstößt gegen EU-Recht. Mhm. Und am Ende des Tages wird es ein Gericht entscheiden, auf europäischer Ebene, ob sozusagen welche Argumentationsfigur, ist es zulässig oder ist es nicht zulässig, welche richtig ist. Deswegen ist natürlich das Suggerieren, man kann es als deutscher Bundeskanzler sofort entscheiden.
Das ist halt der Punkt.
Ne? Ist völlig sozusagen unzulässig. Man kann sagen, wir haben die Rechtsauffassung, dass das zulässig ist, aber am Ende des Tages, da haben Sie völlig recht, wird ein Gericht entscheiden, ob das zulässig ist oder nicht. Und dann entweder funktioniert es, dann haben Sie noch mal zu wenig Leute. Ja, oder ist es klar sozusagen, es verstößt gegen Europarecht und dann fällt das alles in sich zusammen wie Karten aus.
Aber dazu, darf ich noch kurz genau, sozusagen verbunden mit der Frage, was bräuchten Sie denn, um deutsche Außengrenzen, ginge das überhaupt, dauerhaft 24/7 zu sichern?
Also aus unserer Erfahrung heraus, wenn man das will, und da müsste man jeden Grenzübergang nehmen, bräuchten wir mindestens 10.000 Kolleginnen und Kollegen mehr, als wir jetzt haben. Aber das sind nur die Kollegen, die dort kontrollieren. Da sind noch nicht inbegriffen die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt schon zu wenig sind, nämlich im Bereich Ermittlungsdienste oder in der Allgemeinheit spricht man von Kriminalpolizei bei der Bundespolizei. Sorry, die fehlen jetzt schon und wir bekommen zu wenig. Unsere Ausbildungskapazitäten werden nicht mal mehr ausgeschöpft, weil wir zu wenig Personal bekommen. Wo soll denn das Personal dann herkommen?
Bewerben sich zu wenige oder was ist das Thema?
Es bewerben sich weniger, logischerweise. Mittlerweile will ja jeder auch Ausbildungspersonal haben. Aber wir haben auch einen großen Bestand an Leuten, die in den ersten 5 Jahren gehen. Fast 30% verlassen uns in den ersten 5 Jahren.
Warum?
Weil sie teilweise nicht dahin kommen, wo sie hinwollten. Das heißt also, nach der Ausbildung kommen sie natürlich an eine Stammdienststelle. Wenn ich allerdings viele Leute in Nordrhein-Westfalen einstelle, und die sich dann in Berlin am BER, Frankfurt Main Flughafen oder München Flughafen wiederfinden, ja, die sagen nach einem Jahr, nee, sorry, das ist doch nicht meine Welt.
Nach Hause.
Und in der heutigen Zeit, ich habe auch zwei Söhne, die sagen sich ganz einfach, ja, das ist so wie, ich mache mal jetzt ein Experiment, 4 Jahre, dann gehe ich mal 3 Jahre dahin. Das ist nun mal in der heutigen Zeit, die Z-Generation ist so gestrickt. Es ist nicht mehr so wie wir. Für mich ist das eine Berufung gewesen und ich bleibe dabei.
Vielleicht auch, aber es ist eine andere Art.
Aber es ist eine ganz andere Art und wie gesagt, also fast 30% verlieren wir in den ersten 5 Jahren. Also wir haben ja schon Bedenken, dass wir die Pensionszahlen überhaupt irgendwann wieder voll kriegen. Also und dann immer auch nett gemacht von unseren politischen Oberen. Wir bekommen ja pro Jahr 1.000 Leute mehr. Was bekommen wir? 1.000 PVBs können wir mehr einstellen.
BVBs?
Polizeivollzugsbeamte werden ausgebildet. Aber der Verwaltungsbereich fehlt ja komplett. 2023 mussten wir 1,5% bei der Bundespolizei einsparen im Verwaltungsbereich. Wer soll denn demnächst, ich sag mal, ganz einfach...
Sie mussten einsparen?
Einsparen, ja, ja. 2023 Einsparungen von 1,5%.
Das Haushaltsproblem.
Haushaltsprobleme.
Das ist sensationell. Das heißt, wir erzählen Leuten in Sonntagsreden, jetzt kriegt ihr endlich mehr Personal, aber in Wahrheit streichen wir die Budgets.
Naja, Personal...
Ich verstehe den...
Personal schon für Grund. Vollzugsbeamte, ja. Aber im Hintergrund muss doch auch gearbeitet werden, ob das die Socken austeilen ist oder Essenmarken verteilen. Also ganz banal. Ja. Aber wir wollen doch nicht unsere Polizeivollzugsbeamten, die eine 2,5-jährige Ausbildung haben, den will ich doch nicht im Büro sitzen haben, damit er irgendwelche Strichlisten führt. Dafür ist er nicht ausgebildet.
Und darf ich nochmal, weil Sie gerade sagen, so ganz banale Sachen wie Socken austeilen, weniger banal und trivial ist die Frage, haben Sie eine Datenbank, in der kommt jetzt jemand und Sie können jetzt angenommen die Identität klar feststellen. Und ich verstehe den Punkt, dass man sagt, jemand, der ohne gültige Papiere, der zumindest ohne klare Identität an einer Grenze kommt, den lassen wir nicht rein. Angenommen, das ändert sich und Sie haben jetzt jemanden vor sich, von dem Sie klar wissen, der heißt so und so, der kommt aus diesem oder jenem Land. Haben Sie eine Datenbank, wo Sie einfach mal eingeben können und sagen können, okay, der war schon mal hier, der war vielleicht mal in Bayern, danach war er in Nordrhein-Westfalen, dann war er in Berlin. Ich denke dabei an Anis Amri und andere Leute, der mit 13, 14 verschiedenen Identitäten durchs Land gereist ist, ohne dass es deutschen Behörden groß aufgefallen wäre.
Also diese Datenbanken, es gibt Datenbanken, aber es gibt keine Datenbank, wo ich jetzt sage, ich gebe den Namen ein und ich habe von überall in Deutschland, bekomme ich jetzt die Treffer.
Haben Sie nicht?
Das gibt es leider noch nicht. Das ist immer mal gesagt worden, da wollen wir hin. Dieses Programm nennt sich Polizei 2020. Aber wir sind
ist das schon rum, so 2020?
Ja, aber so heißt das Programm, aber so weit sind wir noch gar nicht. Selbst bei Bearbeitungsständen, wir sind ja dabei, dass wir 2 verschiedene Bearbeitungssysteme in Deutschland demnächst haben. Verschiedene Länder sagen, das will ich nicht. Das andere Land, ja, ich nehme das. Aber wir sind halt durch den Föderalismus so, dass jedes Bundesland eigene Entscheidungen treffen kann in diesem Bereich.
Teilweise sogar jede Kommune bei uns in Deutschland, die ihre Einwohnerregister dann führen.
Und das ist dann schwierig.
Aber um da vielleicht auch etwas Positives dazu sagen zu dürfen,
da die Fragestellung Positives.
Aber ich sage Ihnen, bei der Außenkontrolle, weil um die geht es ja, wird im Jahr 2025 jetzt europaweit umgesetzt, dass jeder, der an der Außengrenze einreist, zukünftig
mit Fingerprint, also mit Fingerabdruck registriert werden muss. Ja. Das heißt, wir kriegen ein europaweites Einreise-Ausreisesystem. Das ist jetzt im Aufbau. Wenn das mal funktioniert, dann wäre es ein gewaltiger Schritt nach vorne, weil dann im Vollzug jeder, der aufgegriffen wird, Fingerabdruck, dann kann man feststellen, wo er eingereist ist, ob er mehr als 3 Monate bei dem normalen Visum, bei der normalen Visumserteilung, ob er mehr als 3 Monate da ist, ob er ausreisepflichtig ist. Also wir kommen da als Europäer insgesamt schon Stück für Stück voran. Und mir ist es wichtig, das zu vermitteln. Wir dürfen nicht nur den Eindruck vermitteln, dass die Probleme uns über den Kopf wachsen. Wir müssen sagen, dass wir die Aufgaben auch
anpacken. Das ist leider schon passiert.
Herr Lanz, können wir
noch mal diese Liste bitte haben?
Ja, die Liste
noch mal bitte haben? Zurückweisungen an allen Grenzen. Brauche ich mehr Polizei. Bundespolizei soll Haftbefehle beantragen können, brauche ich mehr Polizei. Mehr Plätze für Ausreisegewahrsam, brauche ich mehr Polizei. Der Bund muss die Länder bei Abschiebungen entlasten, brauche ich mehr Polizei. Und Ausreisearrest für ausreisepflichtige Gefährder und Täter, brauche ich was? Mehr Polizei. Ich habe gerade gehört, wir haben keine Polizei.
Aber es gibt auch ganz viele rechtliche Probleme.
Wir versprechen Leuten etwas, was wir offenkundig gar nicht einbringen.
Aber es geht auch rechtlich nicht.
Die praktischen Probleme sind da, keine Frage. Wir haben Demografie, sie werden heute in vielen Herr Lanz, mit vielen Berufsbereichen das erleben, dass die jungen Leute fehlen, dass wir die Auszubildenden nicht haben.
Verstehe ich schon.
Aber die Fragestellung, haben wir zukünftig einen deutschen Bundeskanzler, der das zur Priorität macht. Der sagt, da lege ich auch Geld rein, da investiere ich auch. Ich möchte das ernsthaft.
Okay.
Und das ist Friedrich Merz. Und das ist genau jetzt im Wahlkampf die Entscheidung, die Wähler zu treffen haben. Will man das? Will man diesen Schwerpunkt setzen? Oder will man das nicht? Es kann ja niemand versprechen, dass morgen alle Probleme gelöst werden. Das werden wir in Europa nicht lösen, das werden wir auch in Deutschland nicht lösen. Aber das Schwerpunktthema jetzt zu setzen und die Entschiedenheit zu zeigen, auch um das Vertrauen zu bitten, gebt der Union das Vertrauen, wir werden das jetzt anpacken, gemeinsam mit den europäischen Partnern, ist genau unsere Botschaft jetzt im Wahlkampf.
Darf ich noch mal fragen, was da politisch eigentlich, frage auch an Ulrike Herrmann, gerade passiert. Daniel Günther hat sich heute zu Wort gemeldet. Mhm. Der sagte, es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, das jetzt noch vor der Wahl so einfach durchzupeitschen.
Nee, da hat er ja recht.
Also mit anderen Worten, Friedrich Merz hat das Wort selbst benutzt. Ich gehe jetzt all in. Und ich hatte schon das Gefühl, das nehme ich ihm auch ab. Da ist jemand, der selbst auch zutiefst betroffen ist von dem, was da passiert. Und wir erzählen uns ja auch viel zu lange schon und viel zu häufig die immer wieder gleichen traurigen Geschichten. Das heißt, die Notwendigkeit, etwas zu tun, ist offensichtlich.
Ja, aber die Frage ist ja was.
Aber also, die Frage, warum jetzt direkt noch ganz kurz vor der Wahl? Was ist das politische Kalkül?
Nee, dahinter? Also ich meine, wenn man jetzt sich anguckt, was in Aschaffenburg passiert, dann sieht man, dass einfach ein Vollzugsdefizit da ist. Also dass jemand, der gefährlich ist, nicht als gefährlich erkannt wurde. Und zwar von niemandem. Weder von der Polizei, noch von den Psychologen, noch von den Gerichten, von niemandem. So, und da kann man jetzt ganz viele Gesetze machen. An dieser Tatsache, dass man nicht erkannt hat, dass dieser Mensch gefährlich ist, wird sich dadurch überhaupt nichts ändern. Und was Günther ja zu Recht sagt, ist eigentlich ja genau das, was Herr Wendland jetzt auch sagt. Das ist ja alles komplex, das müsste man genau diskutieren und nicht hauruckmäßig. Zum Beispiel, um nochmal wieder auf das zurückzukommen, was eben auch Herr Massala schon gesagt hat. Ob man jetzt als einzelnes Land in der EU sagen kann, ist mir doch egal, was meine Nachbarn sagen, ich nehme keine Asylanten auf. Das wäre ja die Haltung von...
Das einzige Land sind wir ja nicht. Wir sind eher die Ausnahme.
Es geht ja darum, dass man dann sagt, man muss dann so eine Art Notstand erklären. Jetzt ist aber bei aller Debatte um die Frage, ob es Notstand ist oder nicht. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ein Gericht sagen würde, dass wir gerade Notstand haben, weil ja der Fakt ist, von Ihnen ja gerade auch die ganze Zeit erzählt, dass weniger Asylanten kommen. Wenn man weniger Asylanten hat, kann man nicht einfach sagen, wir haben plötzlich einen Notstand und nehmen keinen mehr.
Das ist in Deutschland eben nicht. Wenn Sie sich in Deutschland die Camps anschauen, genau. Europaweit jetzt Gott sei Dank sinkende Zahlen, das wird man auch bei uns spüren. Aber die Problemlage ist für jeden Bürgermeister, für jeden Landrat.
Ja, aber dass die Problemlage entsteht ja nicht durch die Flüchtlinge, sondern die Probleme.
Sie beschreiben die Komplexität. Sie beschreiben auch die Frage, sollten wir nicht besser in der Mitte zusammenarbeiten? Mhm. Und ich sage Ihnen, genau diese Maßnahmen haben bisher nicht zum Ergebnis geführt. Und meine politische Realität ist, ich wiederhole das nochmal, ein europäisches Asylgesetz, eine Frage, wie wir Menschen in Not helfen, aber gleichzeitig die Schlepperbanden bekämpfen, hatten wir letztes Jahr im März im Europäischen Parlament der Abstimmung. Und da muss ich einfach nochmal deutlich sagen, Giorgia Meloni hat zugestimmt mit ihrer Partei, wir als Christdemokraten haben zugestimmt, große Teile der Sozialdemokraten, aber die deutschen Sozialdemokraten nur zur Hälfte und die Grünen haben es komplett abgelehnt mit der AfD. Ja, also das ist die Realität aber in Europa, wenn es um die Frage geht, wollen wir eine Lösung des Problems mit Werten, Humanität und mit Ordnung.
Aber jetzt haben wir doch
welchem politischen Problem stehen wir, wenn die Menschen zur Wahl gehen und entscheiden sollen, wem gebe ich jetzt das Mandat, die Aufgaben in unserem Land zu lösen und auch in Europa zu lösen, weil Deutschland wieder Führung da übernehmen muss und Europa auch gestalten muss.
Aber jetzt haben wir doch den völlig witzigen Fall. Sie erwähnen ja jetzt immer dieses Asylgesetz aus der EU. Das muss ja in nationales Recht umgesetzt werden. Jetzt werden wir in dieser Woche erleben, dass die SPD die Umsetzung dieses EU-Kompromisses in den Bundestag einbringt und die Union nicht zustimmen wird. Das ist doch sehr seltsam. Sie erzählen die ganze Zeit, die SPD würde EU-Gesetze nicht umsetzen. Jetzt geht das in den Bundestag und die Union wird es ablehnen.
Das ist GEAS.
Das ist das GEAS, genau.
Und Sie kennen auch den Grund, weil nämlich wichtige Teile, die uns der Union wichtig sind, genauso wie bei den Sicherheitsgesetzen, die derzeit im Bundesrat hängen, wichtige Teile, die wir zusätzlich wollen zu den europäischen Regelungen, eben nicht verankert.
Zum Beispiel, können Sie das mal konkret machen?
Bei der Fragestellung des GEAS haben wir auch festgelegt, wir wollen auch Rückkehrzentren außerhalb der Europäischen Union. Übrigens ist die Rückführung von Abgelehnten die eigentlich große Schwachstelle im jetzigen System, weil da hat auch Europa noch keine Lösung. Wir legen derzeit, Ursula von der Leyen, wir werden in den nächsten Wochen ein Gesetz vorlegen, wie mit abgelehnten Bewerbern umzugehen ist in ganz Europa. Ich nenne Ihnen ein konkretes Beispiel. In München hatten wir den letzten schweren Terroranschlag, als die jüdische Vertretung dort angegriffen worden ist, die israelische Vertretung angegriffen worden ist. Und das war ein Attentäter aus Salzburg. Also wir haben eine europäische Herausforderung natürlich.
Viele radikalisieren sich auch erst in Europa. Ne?
Deshalb möchte ich, dass wir in Europa Gesetze machen, wo drin steht, dass jeder, der abgelehnt ist, nach einem Rechtsverfahren abgelehnter Bewerber ist, und eine Straftat begeht, rauszuschmeißen ist. Der muss Europa verlassen. Ja, da können wir das auf nationaler Ebene
wohin
lassen. Mit den jeweiligen Staaten, die dafür zuständig sind. Oder auch mit Drittstaaten. Auch das Ruanda-Modell ist eine Überlegung, über die wir reden müssen. Wir werden da klarer werden müssen, den Vollzug umzusetzen.
Aber wissen Sie,
die Fragestellung, wie wir dann mit Drittstaaten umgehen. Mhm. Also man kann viel diskutieren, aber das, was jetzt auch an Botschaft an Afrika gehen muss, an manche Staaten dort gehen muss, Äthiopien hat einen hohen Anteil beispielsweise, muss schon sein, dass wenn ihr eure Staatsbürger nicht zurücknehmt, dass das auch Konsequenzen haben muss.
Das kann ja nicht sein. Sie denken jetzt an Trump, Sie denken an das Stichwort Kolumbien.
So wird's gleich wieder sozusagen dargestellt, weil jetzt Trump die letzten Tage jetzt, ja.
Entschuldigung, man muss das Waffenarsenal dann auch zeigen. Also ganz kurz, für die, die es nicht mitgekriegt haben, also Amerika schiebt regelmäßig, eigentlich fast jeden Tag, den Flüge nach Lateinamerika, schiebt Menschen nach Lateinamerika ab. In dem Fall ging es um kolumbianische Staatsbürger. Der Linksnationalist Petro, ne, der in Kolumbien regiert, hat gesagt, nee, mach ich nicht. Daraufhin hat Trump gesagt, okay, habe ich jetzt eine Nachricht für dich, Zölle, und zwar nur für dich, nur für Kolumbien. Woraufhin plötzlich diese Flieger abhoben und dann auch in Kolumbien landeten. Er hat ihn erpresst. Sie würden Äthiopien was machen? Die Entwicklungshilfe streichen, die Zölle erheben, was würden Sie machen, konkret?
Lass uns nochmal, wir sprechen von Menschen, die noch am rechtsstaatlichen Verfahren in Europa abgelehnt sind. Das heißt, die sind ausreisepflichtig.
Ja, ja.
Und wenn dann der Staat nicht kooperiert, dann muss das auch Konsequenzen haben.
Deswegen will ich wissen, was machen Sie dann?
Im wirtschaftlichen Bereich, bei Zöllen, in der Fragestellung der legalen Visaerteilung. Die Eliten in Äthiopien wollen gerne in Europa studieren beispielsweise.
Ja.
Dann muss man auch den Eliten sagen, wenn ihr nicht kooperiert, dann muss das auch Konsequenzen haben. Europa darf sich da nicht auf der Nase rumtanzen lassen.
Also die denken an solche Sachen.
Aber darum geht es jetzt bei dieser GEAS nicht.
Sie haben recht, es steht jetzt noch an.
Bei GEAS geht es darum nicht.
Es steht jetzt noch an, aber da haben wir auch das Problem, wo kommen die Mehrheiten für diese Gesetze her?
Das Interessante ist doch, Sie sind jetzt hier sehr wichtig im EU-Parlament. Die EU hat eine Vereinbarung zur Außengrenze. Die SPD will das umsetzen. Die Union setzt das nicht um, obwohl Sie ja immer sagen, ja, die Grünen stimmen ja zu nichts zu. Und warum? Weil die Union gerne möchte, dass man Leute, die abgeschoben sind oder die man abschieben möchte, dann beispielsweise auch in Ruanda abschiebt, obwohl sie da gar nicht herkommen. So, und das steht da nicht drin. Und weil etwas, was wirklich extrem ist, ja, und woran auch die britische Regierung gescheitert ist, weil sie einen extremen Vorschlag nicht durchbringen, wird jetzt also in Deutschland etwas abgelehnt, was die EU insgesamt beschlossen hat und was die Außengrenzen auch sicherer machen würde. Und Sie stellen sich jetzt als EU vor, als Union vor, dass Sie mit Ihrem extremen Vorschlag jetzt nochmal den ganzen EU-Kompromiss wieder aufdröseln. Und das alles ist doch extremer Populismus.
Politik lässt sich gestalten. Ja, das heißt, überrascht sein. Es lässt sich gestalten. Wenn man der Meinung ist, dass es richtig ist,
aber Sie wollen
muss man
doch
dafür werben.
Nee, aber man muss doch
bei den Rückkehrzentren, wir haben die jetzt in Albanien, da hat es dann totalen Aufruhr gegeben. Meloni in Albanien, außerhalb der Europäischen Union. So einen riesen Aufruhr gegeben. Ich sage Ihnen, wir müssen jetzt Probleme lösen und nicht aber, weiter Probleme aber deswegen diskutieren.
Torpedieren Sie
ganz kurz, okay. Das mit Meloni und Albanien funktioniert nicht. Ne?
Ja, genau.
Also ihr habt es zweimal versucht, ist zweimal von den Gerichten. Und jetzt ist das dritte Schiff unterwegs.
Letzte Woche sind Schiffe nach Albanien abgelegt.
Ja, ja, es hat abgelegt.
Und wenn es rechtlich nicht möglich ist, dann müssen wir Recht ändern, Herr Masala. Dann müssen wir Recht ändern.
Ich sage ja nichts.
Es kann doch nicht sein, dass dann Politik den Menschen sagt, wir sind handlungsunfähig.
Herr Weber,
das ist genau das.
Hat er recht?
Das ist das, was verfüttert.
Ich sage,
ich will, dass wir die Gesetze so machen, dass wir die Werte hochhalten, aber endlich dafür sorgen, Recht durchsetzen zu können.
Mein Punkt ist so, dass ich sage, Sie haben ja zum Beispiel Albanien als Erfolgsmodell hier propagiert, was keins ist momentan. Dass man das natürlich Politik gestalten muss. Und wenn Recht sozusagen dagegen steht und wenn es kein fundamentales Recht ist, dass man Recht auch verändern kann, weil Recht ist ja nichts anderes als sozusagen in Form gegossene Politik. Da bin ich ja völlig bei Ihnen. Ich sage nur halt gerade, Ruanda war kein Erfolg. Albanien steht noch in den Sternen, ob das ein Erfolg ist. Das würde ich jetzt gerade nicht als Erfolg verkaufen.
Aber
ich will jetzt mal
so was sagen, aber ein Erfolg war, wenn man das so sagen kann, und trotz schwerer rechtsstaatlicher Bedenken, war das Abkommen EU-Tunesien.
Ja.
Was ein großer Erfolg
genau,
war,
richtig.
Wenn man in dem Zusammenhang, finde ich immer das Wort Erfolg schwierig, ja, weil wir reden immer über Menschen, die am Ende auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Der EU-Türkei-Deal wird ja dann da gerne genannt. Das Abkommen war ein Erfolg. Da gingen die Zahlen signifikant nach unten. Und als wir
hat der Türkei aber auch ein gewisses lassen, Erpressungspotenzial uns gegenüber gegeben. Das muss
ich
man
weiß,
auch dazu
wir,
sagen.
In einer perfekten Welt wollen wir das alles nicht so. Aber es hat am Ende ganz pragmatisch, ja, schlicht und ergreifend funktioniert. Und weil Sie heute da sind, Herr Masala, es ist ja nicht nur sozusagen Migration arme Menschen, die letzten Endes eingesetzt werden, sehr zynisch als Waffe, von gerade festgehalten. Und das kapiert man auch, wenn man sich das mal genauer anschaut. Es ist ein globales Multimilliarden-Dollar-Business und hat ein riesiges Erpressungspotenzial, weil es uns aufwühlt. Merkt man ja heute Abend auch wieder hier. Und wir werden auch von anderer Seite angegriffen. Wir wollten vorletzte Woche darüber reden, über die Frage, was passiert da eigentlich in Bezug auf Russland, diese Schattenflotte, über die wir da so viel lesen in diesen Tagen, die wahrscheinlich auch Herrn Weber beschäftigt und viele andere. Eine Flotte von Schiffen, weiß nicht genau, wer die alle sind, die unter falschen Flaggen teilweise fahren und so weiter. Ich habe eine Zahl noch im Kopf, die ich unglaublich finde. Putin macht 193 Milliarden Dollar nach wie vor jedes Jahr mit dem Verkauf von Öl und Gas.
Genau. Das ist nur die Schattenflotte.
Das ist nur die Schattenflotte.
Das ist nur die Schattenflotte.
193 Milliarden.
Das wird so geschätzt. Also sagen wir mal so, die Schätzungen zwischen 180 und 200 Milliarden, da irgendwo wird es liegen.
So, aber was ist aber das, diese Schattenflotte? Können Sie
die Schattenflotte
erklären?
Ist ein Versuch, sozusagen die Sanktionen, die es gibt, auf russisches Öl zu umgehen. Bisher ist es so, also man wollte den Ölmarkt nicht sozusagen unterbrechen. Deswegen hat man ein Cap gemacht und hat gesagt, westliche Reedereien, die meisten Versicherungen zum Beispiel für Schiffe werden in London abgeschlossen. Ja, dürfen nur für Schiffe abgeschlossen werden, die russisches Öl transportieren, das nicht teurer als 60 Dollar verkauft werden darf. So. Haben sich die Russen gedacht, wie kriegen wir das Öl jetzt teurer verkauft? Also fangen sie an über Strohmänner, über, keine Ahnung, Dubai und so weiter, alte Kähne aufzukaufen. Die natürlich, aber das ist in der Schifffahrt nichts Neues, sozusagen unter Billigflagge fahren. Ja, also diese Billigflagge, das machen auch westliche sozusagen Reedereien, das ist überhaupt nichts Neues. Die aber teilweise Flaggen wechseln, was verboten ist. Also die fahren heute unter der Flagge, ich sag jetzt mal, eines Billigstaates aus Südamerika und dann fahren sie morgen unter der Flagge eines Billigstaates aus Afrika. Damit sind sie natürlich schwer verfolgbar. Weil jedes dieser Schiffe zum Beispiel kriegt mit der Flagge auch einen Transponder, so eine Art persönliche Identifikation.
So ein Tracking-System quasi.
Und wir haben schon die Beispiele, wo sozusagen Schiffe zwei Transponder haben. Und dann wird der Transponder ausgeschaltet, dann verschwindet das Schiff vom Radar, dann wird ein anderer eingeschaltet, dann taucht plötzlich ein neues Schiff.
Im Ernst?
Ja.
So. Und ist es wahr, dass ein Großteil dieser Flotte über die Ostsee läuft?
Ein Großteil, ich glaube, es sind über 1000 Schiffe, die sozusagen über die Ostsee fahren pro Jahr. Ja, weil das halt sozusagen so ein Punkt ist, der für den Transport gut ist. Jetzt kommt der Punkt, die sind alle unterversichert. Rostige alte Kähne. Also das ist sozusagen eine potenzielle Umweltkatastrophe, die da umfährt.
Ja.
Und das ist natürlich Teil des Kalküls. Also man will das Öl verkaufen, aber wenn sozusagen in der Ostsee so ein Ding auseinanderbricht
auch egal.
Und da 90.000 Liter plötzlich auslaufen,
ist es sozusagen nur vorteilhaft, weil dann hat man eine Katastrophe in der Ostsee und dann sieht man halt sozusagen, was für Konsequenzen man sich einhalte, weil man die Russen sanktioniert hat.
So, blöderweise ist Ihnen das bei der Krim passiert, ne?
Ja, genau. Blöderweise ist Ihnen das bei der Krim passiert.
Nämlich?
Da ist eins havariert und das Öl ist ausgelaufen.
Aber direkt russische Strände.
Genau.
Also die Russen haben sich jetzt selbst versorgt mit ihrer Schattenflotte.
So, was wir jetzt aber erlebt haben vor 4 oder 5 Wochen, ist, dass auch Schiffe der Schattenflotte für mögliche Sabotage eingesetzt werden. Also bisher ist die Schattenflotte sozusagen ein Instrument zur Umgehung von Sanktionen, um mehr Geld in die russische Staatskasse reinzuspülen. Jetzt haben wir in der Ostsee gesehen mit der Eagle S, das ist ein Teil der Schattenflotte. Jetzt plötzlich.
Das ist das Schiff, ne, das wir jetzt hier sehen.
Ja, kann sein, dass steht das,
das ist
da?
Das, ja,
ich
ja.
kann das nicht lesen. Ja.
Eagle S.
Dass sie einen Anker auswirft und sozusagen auf der gleichen Linie fährt, wie die Unterseekabel liegen. Und mit dem Anker dann die Unterseekabel kaputt macht. So, das ist genau da passiert. Also wird die Schattenflotte aller Wahrscheinlichkeit nach dafür eingesetzt, auch Sabotage zu machen. Und damit sind wir im Bereich der hybriden Kriegsführung. Ja, also wir haben immer wieder, wir hatten gestern wieder so ein Kabel, das irgendwie vor Litauen, glaube ich, kaputt gegangen ist.
Da sehen wir diesen Anker, ne?
Richtig. So, und jetzt haben wir diese Kombination. Ne? Also ein Instrument zur Umgehung von Sanktionen wird gleichzeitig auch benutzt, um Sabotage zu betreiben. Und bei der Eagle S gab es die Vermutung, dass die auch Spionage sozusagen
betrieben haben. Ja.
Genau, auf dem Schiff hatte, um sozusagen in der Ostsee die zivile Schifffahrt, aber auch die militärische Schifffahrt auszuspähen. Die Finnen haben sie aufgebracht, haben das nicht gefunden, aber sozusagen dieser Hinweis kam aus Großbritannien, weil man das da wohl mal gesehen hat. Also es ist ein russisches Instrument der Kriegsführung.
Jetzt gerade wieder ein Fall im Baltikum, ne?
Genau.
Jetzt gerade?
Gestern
also nicht ganz klar.
In Litauen, da ist auch wieder ein russischer Tanker aufgebracht worden. Das Problem ist halt nur, oder das ist andersrum. Das Problem ist, die werfen halt ihre Anker aus und jetzt sage ich mal so, und das ist auch das die Sexiness der hybriden Kriegsführung. Natürlich kann so ein Anker mal ein Kabel sozusagen sich verhaken und kaputt machen. Nur die Häufigkeit, mit der in der letzten Zeit Kabel in der Ostsee zerstört worden sind, die macht es relativ unwahrscheinlich, dass das jetzt alles Zufälle sind. Ja? Und gleichzeitig ist es so, die befinden sich im internationalen Gewässer. Und das macht es natürlich sozusagen für die Küstenstaaten schwierig, da einzugreifen, weil es ist die Freiheit der Seefahrt. Also,
das heißt, du hast ein ganz schmales Zeitfenster nur, nämlich wenn er irgendwie dann sich der finnischen Küste in dem Fall nähert,
genau,
wo du tätig werden kannst.
Ja,
wenn du das
gibt,
nicht schaffst,
es,
dann
es,
ist der
es
weg.
Gibt auch, es gibt auch durchaus sozusagen Seerechtsexperten, die sagen, da könnte man so eine Art Notlage oder präventive Notwehr argumentieren, wenn man sieht, dass so ein Kabel seit langer Zeit draußen ist, ja, und man den sozusagen Kapitän auffordert, das Kabel wieder einzuziehen und er es nicht tut, dann könnte man, ich sag's mal, so einen Schuss vom Bug machen, um zu sagen, wir wissen, was du hier vorhast. Aber es ist schwierig, weil es internationales Gewässer ist. Die Finnen haben jetzt zum ersten Mal einfach gesagt, ich weiß nicht, wie die finnische Rechtslage ist, wir gehen jetzt darauf, wir sozusagen bringen das Schiff in den Hafen und untersuchen es, aber es sind so Grenzfälle.
Ja. Und bei dem, was moderne Gesellschaften sind im 21. Jahrhundert, mit dieser gewaltigen Datenfülle, die alle transportiert werden müssen, sind wir da ja unglaublich angreifbar.
Wir sind total verletzlich. Also wenn Sie die richtigen Kabel, die liegen aber weniger in der Ostsee als im Atlantik, wenn Sie die sozusagen durchkappen, dann ist es mit dem Datentransfer extrem schwierig. Und das betrifft zwar uns dann als Privatpersonen, das betrifft aber vor allen Dingen Industrie dann, die Daten transferieren muss. Und da können Sie einen enormen Schaden erzeugen. Also das ist schon eine sehr verwundbare Stelle. Und jetzt ist es dann halt auch so, ich meine, die Ostsee, wenn Sie drauf gucken, sieht erstmal jetzt nicht so wahnsinnig groß aus, aber die lückenlos zu überwachen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also sozusagen, die NATO hat jetzt Verbände da, die ja abschrecken sollen, patrouillieren sollen. Es sollen mehr sozusagen unbemannte Unterwasserdrohnen eingesetzt werden, damit man auch ein Auge am Boden hat. Aber eine lückenlose Überwachung ist nicht herzustellen angesichts der Größe des Gebiets. So viel Schiffe, so viel Unterwasserdrohnen haben wir nicht.
Das gibt uns auch ein Gefühl.
Das ist die NATO oder die EU. Was ist die Antwort der EU auf sowas?
Genau, das geht nur verbunden mit der NATO. Die NATO hat die operativen Mittel, in den Bereichen dann auch aktiv zu sein, gemeinsam basierend auf den nationalen Diensten, die wir dort haben. Aber es gibt uns ein Gefühl für die generelle Bedrohungslage. Ich möchte in einem anderen Bereich ein Beispiel nennen. Wir hatten im Dezember in Rumänien Präsidentschaftswahl, die vom obersten Verfassungsgerichtshof Rumäniens der erste Wahlgang für ungültig erklärt ist, weil Russland in den letzten Jahren in Rumänien systematisch über fast 90.000 Fake-Accounts bei den sozialen Medien aufgebaut
TikTok
hat.
TikTok insbesondere.
TikTok, aber auch Facebook.
Und die wurden dann 4 Wochen vor der Wahl scharf gestellt. Bei TikTok war beispielsweise rumänische Nachrichten dann auf Nummer 8 weltweit, obwohl Rumänien jetzt nicht das größte Land ist. Also das hat gezeigt, dass es massive Einflussnahme gab, um einen rechtsradikalen Kandidaten in die zweite Runde zu kriegen.
Ceaușescu, ne, ist der Mann.
Und das muss man sich vergegenwärtigen. Wir reden mittlerweile darüber, dass Russland versucht, europäische Demokratien zu destabilisieren und seine Leute, Putins Leute, in Macht zu bekommen. Wir Deutschen spüren das vielleicht noch etwas weniger, weil wir dann doch größer sind, resilienter sind. Ich hoffe auch, dass unsere Dienste da einen Blick drauf haben, was da jetzt im Bundestagswahlkampf läuft.
Haben sie.
Aber am Ende der Tage müssen wir uns mit der Bedrohungslage auseinandersetzen. Und das heißt für mich auch ganz klar, wir müssen sehen, Russland hat auf Kriegswirtschaft umgesteuert, Russland hat einen aggressiven Ton. Es geht nicht um die Ukraine, wie wir es mehrfach diskutiert haben, sondern es geht um uns, um unsere Art zu leben. Und da wird auch die nächste Bundesregierung, auch wir als Deutsche, gefordert.
Darf ich nur ganz kurz mal rein? Ja. Also, die sind natürlich nicht so erfolgreich, wie sie anderswo vielleicht sind. Also nehmen wir Georgien, nehmen wir Rumänien bei den Wahlen. Aber man darf nicht vergessen, also 2 Putin-freundliche Parteien haben in 3 ostdeutschen Landtagswahlen teilweise bis zu 50% bekommen. Die beiden Putin-freundlichen Parteien liegen gerade in nationalen Umfragen irgendwo, je nachdem, was für ein Institut man nimmt, zwischen 23 und 28%. Das ist schon nicht unerheblich.
Sie reden von der AfD und vom BSW.
Ja, ne? Und es würde ja reichen, wenn sozusagen AfD und BSW im nächsten Bundestag die Sperrminorität bekommen, um das politische Leben der demokratischen Parteien erheblich zu erschweren. Das wäre schon mal ein Riesenerfolg. Also von daher, wir sind nicht Georgien.
Und das hat wiederum, ist ganz interessant, was Sie das gerade sagen, ist, glaube ich, manchmal gar nicht so klar, wenn sozusagen die von insbesondere Ulrike Herrmann heißgeliebte FDP, wenn die nicht mehr in den Bundestag kommen, dann brauchst du nicht mehr sehr viel, um diese Sperrminorität zu haben. Ja. Ne?
Wenn BSW und AfD mit der entsprechenden Stärke da reinkommen.
Ich will nur sagen, selbst ja, Ulrike Herrmann wäre in dem Zusammenhang dafür, dass die FDP reinkommt.
Ja, vor allen Dingen wäre ich dafür, dass die Union ihre Sperrmauer zur AfD aufrechterhält. Gerade wenn man auch noch das Thema Russland bedenkt. Insofern haben wir ja hier ist sowieso mit sehr schwierigen Grenzziehungen zu tun. Wenn man sich jetzt das Flüchtlingsproblem anguckt, dann sind die meisten Flüchtlinge, 1,2 Millionen, sind aus der Ukraine. Und wir alle wollen, dass sie hier sind, weil sonst hätte die Ukraine enorme Probleme in ihren Binnenflüchtlingen und könnte das gar nicht stemmen. Gleichzeitig wird dann aber das Flüchtlingsproblem enorm thematisiert, obwohl das Hauptproblem eigentlich die Ukrainer sind, die wir aber hier haben wollen, weil wir ja Russland auch in gewisser Weise auch schwächen möchten. Gleichzeitig macht dann Merz, ist eigentlich oberster Ukraine-Freund, aber gegen die Flüchtlinge, ist gegen Russland, aber paktiert mit der AfD aus meiner Sicht. Das passt alles gar nicht zusammen.
Haben Sie gerade gesagt, paktiert oder taktiert?
Ich würde sagen, taktiert ist richtig, ja.
Unseren Anträgen an niemand die Unterstützung für die Ukraine in Frage. Die Frage bei der Ukraine ist übrigens eine, die durchaus auch in Kiew gestellt wird, nämlich, warum geht der jedem ukrainischen Flüchtling hier in Deutschland Bürgergeld? Also in meinem letzten Gespräch mit Zelensky war das Thema, weil wir vielen es natürlich auch extrem attraktiv machen, nach Deutschland zu gehen, obwohl die Ukraine dringend Menschen braucht, die dort auch Wertschöpfung, die auch dort investieren, die auch dort Geld ausgeben. Das ist, die Ukraine braucht eigentlich ihr eigenes Volk. Insofern gibt es die Diskussion durchaus auch. Aber wenn Sie erlauben, Herr Lanz, bei der Frage Angriffe sind wir sogar als Europäer in einer zweifachen Herausforderung. Das eine sind die russischen Angriffe auf unsere freie Demokratie über diese Netzwerke. Und das zweite, am Montag letzter Woche Trump, hinter Trump erste Reihe Familie und hinter der Familie die Tech-Giganten, die entstanden sind. Und die haben Europa,
Mark Zuckerberg, Jeff Bezos,
Elon Musk. Die haben Europa den Kampf angesagt. Sie sagen, ihr müsst die Gesetze, die ihr in Europa gemacht habt, um die sozialen Medien zu human zu gestalten, den Diskurs einigermaßen human zu gestalten, die müssen weg. Freiheit der Rede, muss alles erlaubt sein. Und ich glaube, an dem Punkt macht sich fest, ob wir den European Way of Life, die Art, wie wir Europa denken, wie wir Gesellschaft denken, ob wir die in der digitalen Welt umsetzen können. Und Musk hat ja da wirklich den Anspruch, dass er in seinem Headquarter entscheidet, was wir in Europa in Gesetze schreiben. Und daran wird sich festmachen, ob wir auch die europäische Stärke aufbringen, das Selbstbewusstsein, die Einheit aufbringen, um das zu verteidigen, was wir für richtig halten. Nämlich Beleidigungen im Netz sind nicht erlaubt, Hassreden sind nicht erlaubt, Verherrlichung von Kampf gegen Juden ist nicht erlaubt in Europa. Und diese Gesetze, die gilt es jetzt zu schützen und zu verteidigen, auch gegen die Interessen der Tech-Oligarchen.
Ist ein total gutes Thema, dass, wenn Sie unserer Einladung folgen, Herr Weber, dass wir mal bei anderer Gelegenheit besprechen sollten. Genau dieses Thema ist wahnsinnig spannend, diese dritte Front, die Sie da gerade beschreiben. Wir sind leider schon am Ende, was ein gutes Zeichen ist, weil es sehr schnell ging. Dank Ihnen allen ganz, ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Dann treffen AfD und CDU hier aufeinander zu später Stunde. Und dann werden wir herausfinden, wie groß da die Nähe ist oder möglicherweise auch nicht. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.